Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Josephine Schulz. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Unser Grundgesetz wird 75. Ich finde, das ist ein richtig guter Grund zum Feiern. Denn in unserem Grundgesetz sind all die Werte und Regeln aufgeschrieben, die unser Land so lebenswert machen. Nach Diktatur, nach Krieg und Zerstörung.
Das war unverkennbar Bundeskanzler Olaf Scholz. Dieses Wochenende wird also an mehreren Orten in Deutschland unser Grundgesetz gefeiert. Und man hört in diesen Tagen auch viele Appelle wie diesen hier von Stefanie Walli vom Bündnis Demokratie und Menschenrechte.
Also ich glaube, es ist vor allen Dingen wichtig, dass wir uns bewusst machen, was in diesem Grundgesetz eigentlich steht und das auch zu leben. Das heißt, dass wir als Bürgerinnen und Bürger auch in der Pflicht sind. Nicht immer nur die Politik, dass die Politik das besser schützt. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist ja die, was können wir als Bürgerinnen und Bürger tun? Und ich denke, da ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir diejenigen sind, die es leben müssen und dass wir es gestalten können. Also auf der einen Seite, ich sage jetzt mal die gesetzlichen Vorgaben und auf der anderen Seite aber durchaus auch die Pflicht eines jeden Bürgers, einer jeden Bürgerin, die ja auch die Freiheitsrechte nutzt, für dieses Grundgesetz einzustehen.
Aber um das Grundgesetz, wie hier gefordert, zu leben und aktiv zu verteidigen, braucht man ja möglicherweise auch ein bisschen Wissen dazu, ein bisschen rechtliches Wissen. Hören wir mal dazu Daniel Kraft von der Bundeszentrale für politische Bildung.
Da merkt man natürlich, das ist jetzt kein Text, den man irgendwie gründlichst durchstudiert hat oder ganz, ganz viele durchstudiert haben. Also ungefähr etwas weniger als die Hälfte der Menschen haben wirklich sozusagen gute Kenntnisse in der Frage, wie sie sich im Grundgesetz auskennen. Das heißt, sie sagen, eigentlich kennen wir uns nicht so sehr, sehr gut aus. Und es gibt auch relativ viele, die sagen, eigentlich spielt das Grundgesetz in meinem täglichen Leben überhaupt nicht so eine große Rolle.
Das hat Daniel Kraft von der Bundeszentrale für politische Bildung bei uns im Interview gesagt. Und wir nehmen dieses Grundgesetz-Jubiläum mal zum Anlass in Campus und Karriere, um zu fragen, wie steht es eigentlich um die rechtliche Bildung in Deutschland? Denn auch jenseits des Grundgesetzes sind wir in unserem Alltag ständig mit Recht konfrontiert. Ob als Mieter oder Arbeitnehmerin, als Verbraucher oder eben natürlich auch als Bürgerin und Bürger. Und trotzdem wird diese Rechtswelt von vielen Menschen häufig als trocken, als abstrakt empfunden, teilweise als ein undurchsichtiger Paragraphendschungel, dem man ohne Hilfe durch juristische Experten doch häufig recht ohnmächtig gegenübersteht. Und auch deshalb eben heute unser Thema, die Bildung in Sachen Rechtsfragen. Also welches Grundwissen sollte jeder haben? Welche Bildungsformate braucht es dafür? Wie kann rechtliches Wissen lebensnah und niedrigschwellig vermittelt werden, sowohl an Kinder und Jugendliche und in Schule, als aber auch an Erwachsene? Und was kann oder muss sich vielleicht auch in der formalen juristischen Ausbildung ändern, um mehr junge Menschen für das Rechtswesen zu begeistern? Sie können sich gern beteiligen an der Diskussion, können Ihre Erfahrungen oder Fragen hier mit einbringen, indem Sie uns anrufen unter 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal 00800 4464 4464. Oder Sie können uns auch eine Mail schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Und jetzt kann ich Ihnen unsere Gäste vorstellen, die ganz unterschiedliche Perspektiven hier reinbringen werden in die Debatte. Und zwar ist das Katrin Schön. Sie ist Leiterin für Programm und Veranstaltung bei der Stiftung Forum Recht. Und diese Stiftung hatte sich zur Aufgabe gemacht, in Form ganz verschiedener Formate und Bildungsangebote Menschen das Thema Recht und Rechtsstaat näher zu bringen und darüber in den Austausch zu kommen. Herzlich willkommen, Frau Schön.
Hallo.
Dann ist Sandra Kim zugeschaltet. Sie ist Referatsleiterin im Justizministerium von Nordrhein-Westfalen und dort unter anderem zuständig für Rechtsstaatsbildung, für Rechtskundeunterricht an Schulen. Wie genau das aussieht, das werden wir gleich noch hören. Hallo Frau Kim, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Außerdem ist Sophie Dahmen dabei. Sie ist fast durch mit dem Rechtsreferendariat, wenn ich richtig gerechnet habe. Ansonsten müssen Sie mich korrigieren. Sie sind außerdem Mitgründerin einer Initiative zur Reform des Jurastudiums und Sie haben auch Erfahrung mit der Vermittlung von grundlegenden Rechtskenntnissen als Dozentin im Jugendgefängnis. Auch an Sie, hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank.
Und last but not least, Norman Uhlmann ist dabei, der auch einen ganz interessanten Blick auf das Rechtssystem hat. Er ist nämlich seit vielen Jahren als Schöffe tätig, spricht als ehrenamtlicher Laienrichter Recht und ist auch Vorsitzender des Landesverbands Berlin-Brandenburg vom Bund der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. Langer Titel. Hallo Herr Uhlmann, schön, dass Sie da sind.
Hallo, freut mich auch.
Jetzt im Zuge dieses Grundgesetzjubiläums wird viel darüber gesprochen. Wir haben es gehört, dass es aktuell vielleicht nötiger sei denn je, dass die Bürger dieses Grundgesetz, diesen Rechtsstaat, die Demokratie auch verteidigen. Frau Schön, die Stiftung Forum Recht hat jetzt auch zu diesem Jubiläum eine Reihe von Veranstaltungen gemacht zum Grundgesetz. Warum oder inwiefern, glauben Sie, ist es wichtig, dass sich die normalen Bürger mit diesem Grundgesetz auseinandersetzen oder es auch kennen? Also kurz gefragt, warum muss ich das Grundgesetz gelesen haben, um ein guter Demokrat zu sein? Muss ich das überhaupt?
Also vor allem, glaube ich, ist es so, dass das Grundgesetz ein Regelwerk für uns alle ist. Also deswegen sollten wir es alle gelesen haben, weil das Grundgesetz unsere Freiheiten und die Regeln für unser gemeinsames Miteinander in diesem Rechtsstaat, in diesem demokratischen Rechtsstaat sichert. Und deswegen glaube ich schon, dass es sinnvoll ist, da mal einen Blick reinzuwerfen. Aber die Herausforderung ist schon, aus diesen tollen freiheitlichen Versprechen, die da drin stehen, konkrete Handlungen abzuleiten. Mhm. Weil es ist natürlich toll, wenn in Artikel 1 steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder Artikel 3 einem zusagt, dass irgendwie Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Wenn man dann aber in der Realität ganz andere Erfahrungen macht, dann hat man natürlich erstmal einen riesigen Dissens und kann irgendwie das, was einem da versprochen wird, mit dem, was man erlebt, oft nicht zusammenbringen.
Mhm. Und inwiefern ändert das gute Bildung über das Recht, gute Bildung über den Rechtsstaat, diese Erfahrung in der Praxis? Machen die Menschen ja trotzdem.
Und das stimmt. Aber wenn man weiß, wie unser Rechtssystem funktioniert, dann weiß man auch, wie man gegen die Erfahrungen, die man im Alltag macht, vorgehen kann. Also wie man die Rechte, die einem zugesprochen werden, tatsächlich auch einfordern kann. Mhm. Das ist, glaube ich, der wichtigste Teil, der folgen muss nach einer intensiven Auseinandersetzung mit den Grundrechten und dem Grundgesetz.
Wir haben ja gerade diesen O-Ton von Daniel Kraft von der Bundeszentrale für politische Bildung gehört, der ja gesagt hat, viele Menschen kennen sich eigentlich nicht so gut aus mit dem Grundgesetz oder sagen auch, ich sehe jetzt gar nicht so richtig, was das mit meinem täglichen Leben zu tun hat. Ich sehe da nicht so den konkreten Bezug. Erleben Sie das ähnlich? Also gibt es aus Ihrer Sicht einen Mangel an Bildung, an Wissen in der Bevölkerung zu Verfassung und Rechtsstaat?
Ich glaube, ja. Also ich denke, dass das Wissen darüber sehr unterschiedlich verteilt ist und dass es Expertinnenwissen gibt und Laienwissen. Und die Schere dazwischen ist ziemlich breit auseinander. Und was wir als Stiftung Forum Recht eben tun, ist, dass wir Brücken bauen und Zugänge schaffen und tatsächlich erstmal in den ganz normalen Alltagserfahrungen von Menschen, auch von Jugendlichen ansetzen und fragen, was habt ihr erfahren? Welche Hoffnungen, welche Erwartungen verbindet ihr eigentlich an so einen Artikel? Und wie könnt ihr ins Handeln kommen? Mhm. Das ist total wichtig, tatsächlich diese Alltagsdimensionen erstmal als Ausgangspunkt zu nehmen.
Da werden wir auf jeden Fall gleich noch anknüpfen, wie man das dann konkret macht, wie man da ansetzt. Frau Dahmen, ich würde Sie gerne fragen. Sie kennen ja wahrscheinlich als Juristin das Grundgesetz sehr gut, aber wenn man jetzt nicht gerade Juristin ist, ist das aus Ihrer Sicht relevant, sich als Bürger damit auseinanderzusetzen? Man könnte ja auch sagen, dafür haben wir doch unsere Juristen. Warum soll sich jeder normale Mensch mit komplizierten Rechtsnormen befassen?
Ja, ich glaube, das Wichtige am Wissen über und aus dem Grundgesetz ist eher, dass es eben einfach kein Selbstzweck ist, sondern das Grundgesetz ja, die Grundrechte, wie jetzt zum Beispiel den meisten geläufig, die Menschenwürde, die Gleichstellung, die Meinungsfreiheit, dass die eben so verankert ist, dass man daraus auch etwas ableiten kann für sich selber. Also, dass man Rechte hat gegen den Staat und dass der Staat einem auch Rechte zuspricht. Und dass es eben diese demokratischen Grundprinzipien gibt und dann natürlich auch jetzt relevant, wie zum Beispiel die Wahlen, die Gewaltentrennung vielleicht noch ein bisschen fortgeschritteneres Wissen, würde ich jetzt mal sagen, dass das eben auch alles aus dem Grundgesetz stammt und aber eben auch die Gesellschaft so strukturiert Und auch ja keine Einbahnstraße ist, sondern dass man daraus für sich selber was ableiten kann, aber eben auch daraus selber eine Pflicht ja bekommt. Und ich glaube, das ist häufig, wird das so ein bisschen als eine etwas trockene Materie gesehen, was natürlich auch verständlich ist. Aber ja, dass man eben, dass man es auch selber lebt jeden Tag und dass man damit eigentlich sehr viel zu tun hat. Ich glaube, das ist eigentlich das, das Wichtige, was man daraus für sich mitnehmen sollte.
Mhm. Sprechen wir auch noch drüber, wie man die Materie vielleicht ein bisschen weniger trocken machen kann. Herr Ullmann, Sie haben ja durch Ihre langjährige Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter, als Schöffe wahrscheinlich auch noch mal deutlich mehr Rechtskenntnis als viele andere Menschen. Haben Sie das Gefühl, dass Rechtskenntnis zu einer, ich sag mal, ja, stärkeren Identifikation mit der Verfassung, mit dem Rechtsstaat beiträgt?
Ich könnte es kurz halten und sagen, ja. Ich würde aber noch ein bisschen was ergänzen. Und natürlich möchte ich erstmal allen zustimmen, dass es darum geht, ein friedliches, gemeinschaftliches Miteinander eigentlich zu regeln. Und das regeln ja unsere Grundrechte tatsächlich. Aber wir haben wirklich das Problem des Wissenszugangs, des verständlichen Zugangs zu dem, was wir daraus halt ableiten sollen. Und wir sind ja als Deutschland, ich würde mal sagen, Regulierungs- und Gesetzesweltmeister. Und da liegt natürlich auch die Gefahr, etwas unverständlicher zu werden, weil man es dann doch zu komplex aufbaut, diese einfachen Grundregeln, die wir uns ja gegeben haben im Grundgesetz, dann in vielen weiteren Gesetzen so zu zergliedern, dass man eben nicht mehr weiß, was, ich sage jetzt mal, für den Laien richtig oder falsch ist, um ein bewusstes Handeln daraus ableiten zu können.
Ja, was sind denn grundlegende Kenntnisse über das Grundgesetz oder auch über den Rechtsstaat, die Ihrer Ansicht nach jeder unbedingt braucht? Weil Sie haben jetzt schon gesagt, wir sind Regulierungsweltmeister, das ist alles sehr komplex. Also man kann natürlich als Otto Normalverbraucher nicht alle Gesetze kennen und verstehen.
Ja, also wenn wir jetzt von den grundlegenden Rechten, dann geht es wirklich um das Miteinander. Wo sind die Grenzen eigentlich meiner Freiheit und wo schränke ich andere vielleicht ein, da zu sensibilisieren? Da braucht es nicht unbedingt Gesetze, aber natürlich im Alltag gegebenenfalls ein paar Hinweise, gerade in der Erziehung von jüngeren Menschen, damit man das einfach ausloten kann. Ne? Und das ist ja auch das, was wir in der Erziehung tatsächlich erleben, dass jeder versucht, immer an seine Grenzen zu gehen. Und die Grenzen haben nicht nur mal was damit zu tun, wirtschaftliche Stärke zu haben, sondern vielleicht auch einfach nur zu sehen, wie weit kann ich gehen, bis ein anderer darauf reagiert, im Positiven wie Negativen. Und ich glaube, da ist das, wo wir uns mit beschäftigen sollten mehr.
Da können wir jetzt auch gleich ansetzen. Wir wollen ja heute über die Rechtsbildung in Deutschland sprechen. Und ich würde jetzt gerne bei den Kindern und Jugendlichen, die schon angeklungen sind und auch bei der Schule als Ort, da mal ansetzen. Frau Kim, in Nordrhein-Westfalen, da gibt es Rechtsbildung an Schulen in Form von so Rechtskunde-AGs. Das ist auch Ihr Fachgebiet. Dafür sind Sie unter anderem zuständig im Justizministerium. Vielleicht können Sie das mal beschreiben. Wie sieht das aus, diese Rechtsbildung in der Schule in Nordrhein-Westfalen?
Genau, wir haben in Nordrhein-Westfalen schon seit mehr als 50 Jahren Rechtskunde-Arbeitsgemeinschaften und zwar im Rahmen freiwilliger Arbeitsgemeinschaften. Das ist kein Unterricht im engeren Sinne. Das ist vergleichbar mit einer Schach-AG oder einer Sport-AG. Da können Interessierte hinkommen und in mehreren Doppelstunden sich mit Recht und Rechtsstaat befassen. Das ist sogar verankert in der Verfassung von Nordrhein-Westfalen, nämlich in Artikel 11, dass in allen Schulen Staatsbürgerkunde Lehrgegenstand sein sollen und eine sogenannte staatsbürgerliche Erziehung verpflichtende Aufgabe des Staates ist. Und wir nehmen das hier auch sehr ernst. Und die Justiz und auch viele Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtsanwaltschaft engagieren sich hier schon seit 50 Jahren.
Also in der Praxis sieht das so aus, da gehen dann Praktiker aus dem Rechtsleben, Richterinnen und Richter, Anwälte, gehen in die Schulen und nehmen die Kinder dann auch mal mit in ihren Arbeitsalltag, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, also genau so ist es. Es geht hier in der Regel sind es juristisch vorgebildete RechtspflegerInnen oder Juristinnen und die erklären zum einen auch, wie ist unser Rechtssystem aufgebaut, was sind Grundrechte, nehmen die auch mit ins Gericht und versuchen, Recht und Rechtssystem oder auch Grundwerte zu vermitteln und verständlich zu machen.
Also es geht tatsächlich, wenn wir jetzt fragen, was ist das Ziel dieser AGs, dieses Staatsbürgerkundeunterrichts, es geht da eher um politische Bildung, die Kinder und Jugendlichen quasi dazu zu erziehen, was ihre Rolle als Bürger, ihre Rolle in der Demokratie ist. Oder geht es auch darum, praktische Rechtskenntnisse für den Alltag zu bekommen, wie man, weiß ich nicht, komplizierte Rechtstexte versteht, wie man einen Vertrag abschließt? Ist das auch Ziel?
Ja, tatsächlich ist der erste Ansatz meiner Kolleginnen und Kollegen eher sogar die juristische Praxis. Ja, was ist manchmal könnte man dazu sagen, hier wird auch ein bisschen Jura light gemacht. Wie funktioniert Subsumieren? Was ist, wie ist ein Gesetzestext aufgebaut? Also das ist tatsächlich vergleichbar mit Fallbearbeitung, die wir auch aus dem Studium kennen und für SchülerInnen verständlich gemacht werden. Da geht es meinetwegen um einen Diebstahl auf dem Schulhof oder um einen Handyvertrag und so weiter.
Mhm. Und welchen, nee, oder anders gefragt, Sie als Justizministerium sind ja, glaube ich, auch mit zuständig für den, da so ein bisschen den Inhalt auszugestalten. Das ist ja ein riesiges Feld. Also jetzt haben Sie gesagt, da wird auch schon so ein bisschen Rechtspraxis gemacht. Es geht aber auch darum, die demokratischen Rechte zu verstehen und zu leben. Wie setzen Sie da Schwerpunkte? Da kann man ja im Grunde alles machen, von Erbrecht über Familienrecht, Verbraucherrecht, Menschenrechte. Wo sagen Sie, okay, das ist jetzt wirklich wichtig für die Kinder, da haben die vielleicht auch nochmal einen Zugang, das ist relevant für ihr persönliches Leben?
Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Da gibt es schon ein Curriculum, einen Leitfaden, der ausgearbeitet wurde, auch zusammen mit der Schule. Und wir sind, weil wir gerade schon so lange unterwegs sind, überlegen wir auch gerade neu, was ist wirklich heute wichtig
für
Schülerinnen und Schüler. Wir haben die Vermutung, ja, tatsächlich glauben wir, dass sich die Herausforderungen, Bedürfnisse ändern. Wir haben eine andere, vielleicht eine politische Situation auch. Wir haben andere Diskurse. Manchmal würde ich so sagen, dass sie sehr herausfordernd sind und emotional. Das heißt, politische Bildung kann hier natürlich auch empowern und befähigen. Wenn es aber auch um Rechtskenntnis geht, dann glauben wir schon, dass wir mit juristischer Praxis und wenn wir sie zeigen oder in Fällen bearbeiten, dass wir damit auch diese Arbeit verständlicher machen können. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen, was Sie vorhin gesagt haben. Wenn es um Wissen und Verstehen geht, geht es ja nicht nur darum, welche Rechte ich habe, sondern auch zu verstehen, wie funktioniert eine Institution, wie funktioniert ein Verfahren, damit ich das Ergebnis verstehen kann. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Bestandteil der Rechtskunde.
Frau Schön, die Stiftung Forum Recht macht ja auch viele Projekte mit Jugendlichen, nicht zwangsläufig nur in Schule, aber unter anderem auch. Aus Ihrer Perspektive, wenn es um Rechtsbildung von Kindern und Jugendlichen geht, was soll da hauptsächlich vermittelt werden bei dieser Zielgruppe?
Also ich kann einerseits total nachvollziehen, warum es spannend sein kann, in die Fallanalyse zu gehen. Und es ist auch extrem wichtig zu vermitteln, wie Institutionen, die den Rechtsstaat nun mal ausmachen, funktionieren. Ich denke aber, dass ein wichtiger Aspekt, der nicht unterschätzt werden darf. Und zwar ist es das Ohnmachtsgefühl. Also viele Menschen fühlen ja eine Barriere und verstehen nicht, finden keinen Zugang zum Recht. Weder zu dem Wissen noch zum Einfordern ihrer Rechte. Und das ist irgendwie die Diskrepanz. Man kennt seine Grundrechte, man hat ein Dilemma. Es wird einem irgendwie das Handy auf dem Schulhof geklaut. Aber was mache ich denn dann? Und ich glaube, eine wichtige Ergänzung der Rechtskunde, und da knüpfen auch wir mit verschiedenen Angeboten an, ist, was passiert eigentlich, wenn mir ein Unrecht widerfahren ist? Wie kann ich einen Zugang zum Recht finden? Was gibt es eigentlich für Schlichtungsstellen, was gibt es vielleicht auch für staatliche Unterstützung, sei es in Form von irgendwie Prozesskostenbeihilfe oder für tatsächliche irgendwie Hilfsmittel, um den Zugang zu Recht zu finden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, eben auch um rauszukommen aus diesem Ohnmachtsgefühl, das Menschen in Deutschland irgendwie in der Post-Covid-Zeit auch immer noch irgendwie versuchen zu verarbeiten.
Und können Sie das mal ein bisschen praktisch machen? Wie sieht das dann aus in den Projekten, die Sie machen? Gehen Sie dann mit den Kindern zur Polizei und erklären ihnen, wie man eine Anzeige aufgibt, oder?
Also ein Teil unseres Vermittlungsprogramms sieht schon vor, dass Jugendliche auch ins Gespräch kommen mit Akteurinnen des Rechtsstaats, und das können einerseits Justizvollzugsbeamte sein, das können aber auch Rechtsanwältinnen oder Richterinnen sein. Was wir jetzt im Sommer planen, ist ein eher größeres Vermittlungsformat, das sind die jungen Verfassungsgespräche. Da sprechen Jugendliche mit Richterinnen und Staatsanwältinnen der höchsten Gerichte, und da geht es schon darum, also da geht es nicht so sehr um eine Alltagserfahrung, sondern eine Zukunftsperspektive. Also wie kann ich auch in Zukunft zum Beispiel, wie stelle ich mir Gleichheit in der Zukunft vor? Mhm. Und das ist ein Begegnungsformat, das für beide Parteien total inspirierend sein kann. Also einerseits für Jugendliche, weil sie gehört werden und Zugang zu einem spannenden Gesprächspartner, einer spannenden Gesprächspartnerin bekommen, aber auch für Vertreterinnen der Justiz. Weil ich glaube, dass es sehr empowernd sein kann, auch für diejenigen, weil sie merken, wir machen hier, wir sprechen Recht. Wir wir fällen Beschlüsse zur Auslegung gewisser Paragraphen in unserem Artikel, in unserem Grundgesetz für die Menschen, die hier mit uns um die Zukunft des Grundgesetzes ringen. Mhm. Also diese Begegnungsformate sind ganz wichtig und die können sozusagen auf eher spezifischer Ebene sein, wie im Falle des Justizvollzugsbeamten oder eben auch auf anderer Ebene.
Sie haben jetzt schon gesagt, da ist teilweise so ein Ohnmachtsgefühl, was die Menschen erleben anhand dieser Regulierungsfülle. Wie funktioniert das alles? Welche Rückmeldungen kriegen Sie denn sonst von den Jugendlichen, von den Kindern? Was verbinden die mit Rechtsstaat? Sind das eher positive Assoziationen, eher negative, irgendwas Abstraktes, ganz weit weg, wovon sie gar keine Vorstellung haben? Vielleicht auch Enttäuschungen, weil sie sagen, ja, das funktioniert ja alles in der Praxis gar nicht so, wie es da geschrieben steht.
In den Vermittlungsformaten und Bildungsformaten in den vergangenen Jahren bei der Stiftung Forum Recht gab es da ganz unterschiedliche Rückmeldungen. Also wir haben in Karlsruhe, wo ein Sitz der Stiftung ist, auch zwei ganz tolle Gymnasien, sind eben auch Gymnasien. Da gibt es einen Seminarkurs Recht, der sehr nah an dem ist, was auch in NRW praktiziert wird mit den Arbeitsgemeinschaften. Und da haben wir total engagierte Jugendliche gehabt, die zum Großteil vielleicht auch Jura studieren wollten. Die hatten ein sehr großes Interesse daran und haben den Rechtsstaat, ihre Rechte, das Strafrecht zum Beispiel, was immer ein großes Thema ist, überhaupt nicht in Frage gestellt und haben eher für das Thema gebrannt. Wir merken jetzt aber, dass wir so bei offenen Formaten tatsächlich mit dieser Hürde irgendwie sich auf ein juristisches Thema einlassen zu müssen, zu wollen, ganz viel Kommunikationsarbeit leisten müssen, dass wir sagen, hey, hier ist ein Rahmen, in dem könnt ihr erstmal mit eurer Unwissenheit herkommen und dann schauen wir uns gemeinsam an, was die irgendwie Erfahrungen, die ihr gemacht habt oder die Unwissenheit zu Recht im Alltag eigentlich bedeuten und wie wir das ändern können.
Frau Dahm, Sie, die Sie ja das Jurastudium gemacht haben, würden Sie rückblickend sagen, die Schule bereitet einen gut auf einen halbwegs souveränen Umgang mit Recht vor, dass man eben nicht diese Angst hat, nicht dieses Ohnmachtsgefühl, oh Gott, was kommt da? Wie war das bei Ihnen? Erinnern Sie sich noch?
Ja, also ich glaube, das Gute am Jurastudium ist tatsächlich, dass man gar keine Vorkenntnisse braucht. Und es ist natürlich gut, wenn man in der Schule irgendwie darauf vorbereitet wird. Und also ich kann jetzt nur von mir sagen, es gab schon viele Angebote, die ich auch damals gerne wahrgenommen habe, sowas wie Jugend debattiert zum Beispiel, was einen auf eine gewisse Art auf das Recht vorbereitet, aber eben nicht auf die Materie, sondern eher auf den Alltag oder das, was man dann eben später mit dem Studium eventuell auch machen kann. Und ich glaube, es ist schon dieses zugänglich machen und dieses keine Angst davor haben, sich mit Recht zu beschäftigen, weil es eben so ein großer Begriff ist, der im Einzelnen ganz unterschiedlich in der tatsächlichen Lebenswelt stattfindet. Und wenn das in der Schule vermittelt werden kann auf einer Ebene, die eben nicht abschreckend wirkt, dann reicht das schon. Also wie gesagt, fürs Studium an sich ist es überhaupt nicht notwendig, da mit Vorkenntnissen reinzugehen.
Okay, fürs Studium ist es nicht notwendig. Würden Sie trotzdem sagen, Sie haben jetzt im Studium Dinge gelernt, wo Sie sagen würden, das sollte oder müsste eigentlich vielleicht schon in der Schule vermittelt werden? Weil das ist so eine wichtige Kompetenz, die braucht man eigentlich allgemein fürs Leben.
Also wir haben im Studium immer den Witz gemacht, dass wir gerne Steuerrecht gehabt hätten in der Schule. Aber das tatsächlich ansonsten würde ich sagen, natürlich ist Politikunterricht wichtig. Es ist wichtig, dass man irgendwie so ein gewisses Grundverständnis mitbekommt. Es gibt den Staat, es gibt die Bürger und wie interagieren die untereinander? Wie kommt man zusammen? Und was kann man denn als Bürger untereinander überhaupt alles machen? Was darf man, was darf man nicht? Wo fängt mein Recht an? Wo hört das Recht von jemandem anders auf? Das ist schon wichtig. Ansonsten gibt es viele praktische Sachen, die man sicherlich noch ein bisschen besser unterbringen könnte. Also ich finde jetzt diese konkreten Beispiele total gut, weil das ja genau der Anknüpfungspunkt ist, dass man eben eine Situation aus seinem Alltag nimmt und dann überlegt, wie kann ich den juristisch aufdröseln, wie funktioniert da die Subsumption. Und das ist eigentlich genau der richtige Anknüpfungspunkt. Und ja, diese etwas übergeordneten Themen, die sind zwar extrem wichtig, aber sie sind auch gleich sehr schwer in den Alltag so während der Schulzeit mit unterzubringen.
Mhm. Herr Ullmann, ich habe gesehen auf Ihrer Internetseite, da steht ganz oben prominent ein Satz, nämlich Wissen ist kein Ergebnis, das aus einer Suchmaschine kopiert werden kann, sondern der erfolgreiche Transfer für die individuelle Nutzung im Einzelfall. Wie ließe sich das übersetzen, wenn wir jetzt über Rechtsbildung für Kinder und Jugendliche unter anderem in der Schule sprechen?
Ja, es geht, glaube ich, eben darum, dass es eben nicht die einfache Lösung ist, in der Schule irgendwie ein Curriculum abzuspielen und zu glauben, dass es interessierte und uninteressierte Schülerinnen und Schüler an dem Thema gleichermaßen sozusagen abholt, sondern wir müssen uns wirklich damit beschäftigen, dass das einfach eine Herausforderung ist, die in der Erziehung von Eltern, Schule, Gesellschaft, von Institutionen, Verbänden einfach gleichermaßen angegangen werden muss, so wie vom Forum Recht ja auch angegangen wird und auch von uns. Wenn wir Diskussionsplattformen schaffen, wo man einfach darüber immer wieder sensibilisiert wird, was sind Möglichkeiten und nicht immer nur dieses sture linke, rechte, richtig, falsch denken, sondern auch das Thema Diskussionskultur überhaupt rankommt, um das Thema Streit- und Debattenkultur wieder ein bisschen zu machen. Das ist, glaube ich, das, wo es da hingehen muss, weil es gibt bei vielen Urteilen, wir kennen das, das eine Gericht entscheidet links, das andere entscheidet rechts rum und der Bürger versteht da nicht, was ist denn jetzt eigentlich das richtige Urteil und was wäre denn, wenn ich jetzt das im Streitfall kläre. Aber vielleicht geht es gar nicht darum, das im Streitfall zu klären, sondern wie kann man den Streit vorher schon beilegen. Auch das ist eine wichtige Kompetenz, die einfach fehlt.
Und was hieße das konkret, wenn wir das jetzt auf Schule übertragen, uns vorstellen, dass es gar nicht unbedingt ein Unterrichtsfach oder eine eigene AG braucht, sondern dass es eher so ein Querschnittsthema ist, was in allen Fächern immer mitgedacht werden muss? Oder wie müsste man sich das vorstellen?
Ich möchte den Lehrern gar nicht die Verantwortung überhelfen, dass sie das sozusagen leisten müssen. Ich glaube, das hat wirklich was mit einem Sonderveranstaltungstagen, Projekttagen, Gerichtsbesuche finde ich super, auch das Thema Diskussion darüber. Aber letztlich erfahren wir ja auch selber, wenn wir über Schöffen alle 5 Jahre mal suchen oder andere ehrenamtliche Richterinnen und Richter suchen, dass es dazu überhaupt gar kein Wissen gibt, dass es sowas überhaupt in Deutschland gibt. Das könnte man natürlich schon vorher irgendwie prägen, dass man auch weiß, das hat nicht nur was mit Anwälten zu tun oder Volljuristen, die das studiert haben, sondern Recht hat tatsächlich was damit zu tun, dass hier Bürgerinnen und Bürger im Rechtssystem eine wesentliche Rolle auch in den Entscheidungen spielen, wenn es um Menschen geht, um tiefgehende Eingriffe, gerade im Bereich Grundrechte.
Mhm. Partizipation, das ist ja auch ein Stichwort, Frau Schön, was bei Ihnen immer eine große Rolle spielt. Ne? Sie haben gerade genickt, Sie wollten, glaube ich, auch noch was dazu beitragen.
Genau, richtig, weil beim Thema Partizipation und dem, was Herr Ullmann gerade gesagt hat, da fiel mir ein, dass es natürlich auch eine Möglichkeit gibt, diesen Regelungsprozess, der ja letztendlich irgendwie auch in unserem Verfassungsprozess irgendwie vorweggenommen wurde, dass man den total gut in Schulen an anderer Stelle leben und praktizieren kann und auch in Familien. Also weil ich stimme Herr Ullmann total zu. Man darf den Schulen nicht noch mehr Verantwortung für, also man sollte, wenn es geht, aber man darf sie nicht als alleinige, Gestalter von irgendwie politischer Praxis und Rechtsstaatspraxis irgendwie in die Pflicht nehmen. Aber man könnte zum Beispiel daran denken, dass sich Jugendliche und Schülerinnen und Schüler an Schulen gemeinsam eine Schulverfassung geben. Wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Wie wollen wir unsere Pausen gestalten, was für Regeln sollen auf dem Schulhof gelten, wie wollen wir Konflikte schlichten. Das könnte eine total schöne Doppelfunktion sein, und zwar indem man einerseits aktiv wird und ins Nachdenken kommt über Werte und Normen und Moralvorstellungen, aber auch über die Frage von Strafmaß. Was ist denn eine faire Strafe, wenn jemand auf dem Schulhof irgendwie jemand anderem das Handy zockt, irgendwie, um beim Beispiel wieder zu bleiben. Ich glaube, das könnten so ganz alltagsnahe Regelungsprozesse sein, die dann einen guten Anknüpfungspunkt für eine Vertiefung in Form einer Rechts-AG oder eines Seminarkursrechts darstellen.
Frau Kim, wie ist das in Nordrhein-Westfalen? Ist das Teil von der Rechtsstaatsbildung, vom Rechtskundeunterricht, das, was Frau Schön gerade erzählt hat? Oder sind das jetzt noch neue Ideen und Ansätze?
Es sind immer ganz viele neue Ideen, Ansätze, die ich auch gerne mitnehme. Aber tatsächlich ist gerade diese Frage, was ist fair, was ist gerecht, natürlich ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Denn diese Frage beschäftigt schon kleine Kinder. Also das war unfair, das ist keine gerechte Strafe. Damit, glaube ich, kann man immer ein Gespräch oder einen Fall eröffnen. Was ich auch noch sagen wollte zu, was kann denn Jura bringen oder rechtliches Wissen? Ich glaube, ganz einfaches Beispiel, wenn ich eine Mahnung bekomme von der Stadtbibliothek, Bibliothek und soll jetzt eine Gebühr zahlen. Und wenn ich diesen Text lese, ich verstehe, vielleicht ist da auch eine Frist drin. Das sind alles Dinge, die man auch erwirbt. Das sind Kompetenzen, die einen stark machen und sagen, nee, das stimmt doch gar nicht. Das Buch habe ich zurückgegeben oder die Frist ist doch nicht oder ich muss diese Gebühr nicht bezahlen. Das heißt, auch diese Hemmungen zu überwinden, wenn man ein Schreiben vor sich hat, das erstmal vielleicht auch Stress auslöst. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Knöllchen, dass Mahnungen und Briefe von Behörden erstmal belastend sein können. Und wenn man da empowered ist und fähig ist und versteht, was dort drin steht, ist, glaube ich, schon viel gewonnen.
Mhm. Nun haben wir jetzt mehrfach gehört, man sollte die Schulen vielleicht auch nicht überfordern oder die Schulen haben da jetzt auch nicht die alleinige Verantwortung, die Rechtsbildung bei den Kindern zu übernehmen. Trotzdem ist das ja in den Bundesländern durchaus unterschiedlich geregelt. Also in NRW haben wir diese freiwilligen AGs, in anderen Bundesländern haben wir durchaus Rechtskunde als ein richtiges Fach, in dem man auch Abitur machen kann. In anderen ist das einfach Teil des normalen Sozialkunde-Politikunterrichts. So ein freiwilliges AG-Konzept in NRW, fragt man sich ja trotzdem, reicht das überhaupt, um da irgendwas nennenswert mitzunehmen? Wenn wir jetzt schon so viele Punkte angeschnitten haben, was da eigentlich alles drunter fällt unter Rechtsbildung und was alles relevant wäre, sowohl von dem Alltagswissen, wie reagiere ich auf eine Mahnung, keine Ahnung, was darf ich auf TikTok hochladen, urheberrechtlich, bis zu den großen Grundrechten und wie gehen wir miteinander im Klassenraum um?
Ja, das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Also ich, wenn ich Politiklehrerin wäre, natürlich habe ich da ein Vorwissen und bin auch geschult, aber ich finde es schon sehr viel verlangt von Pädagoginnen, hier juristisches Wissen weiterzugeben. Und ganz umgekehrt natürlich ist es auch für Juristinnen eine Herausforderung, pädagogisch zu arbeiten, also mal davon abgesehen. Aber die Diskussion, wie wichtig ist Recht, sodass wir es auch als Schulfach etablieren müssen, die gibt es natürlich schon. Und ich muss dazu natürlich auch einwenden, es gibt ganz viele Themen, die sehr wichtig sind. Ich würde es sehr gerne als Schulfach sehen, das ist meine ganz persönliche Meinung. Aber das Curriculum ist voll und es gibt viele wichtige Dinge. Auch Wirtschaft wird als sehr wichtig betrachtet. Sind Leute mündig, um hier selbstständig leben zu können. Das muss, wenn das alles auch ins Curriculum kommt, muss man sich die Frage stellen, muss vielleicht was raus? Und das sind natürlich komplexe Fragen. Aber meine persönliche Meinung ist, es wäre toll, wenn es mehr Eingang finden würde.
Das stimmt natürlich. Also die Forderung nach neuen Schulfächern, die wird in der Regel oder manchmal auch relativ inflationär von allen Seiten erhoben. Jetzt zum Grundgesetzgeburtstag kam auch die Forderung an die Wissenschaftsministerin und Minister der Länder vom Deutschen Philologenverband, dass Grundrechtsbildung in die Ausbildung, ins Studium von Lehrkräften verankert werden müsste. Finden Sie das sinnvoll oder würden Sie da auch sagen, Überforderung der Lehrkräfte? Da holen wir uns lieber ein paar Richterinnen, ein paar Experten an die Schule.
Tatsächlich fände ich es natürlich großartig, wenn Lehrkräfte diese Querschnittskompetenz erwerben würden, wenn sie in der Lage wären, dieses Wissen, das rechtliche Wissen auch einzuarbeiten in ihren Unterricht. Das finde ich schon eine sehr attraktive Idee. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Ergänzung vielleicht hier auch eine Antwort sein könnte, dass die Justizpraxis hier auch eine Verantwortung hat. Das würde ich hier auch sehen, dass man diese Möglichkeiten weiter pflegen sollte und vielleicht über andere nachdenken.
Frau Dahm, ich wollte Sie gerne noch fragen, weil Sie haben da noch mal einen sehr interessanten anderen Zugang zur rechtlichen Bildung mit Jugendlichen. Sie haben ja als Dozentin im Jugendgefängnis quasi Kurse gegeben zur verständlichen Vermittlung von grundsätzlichen Rechtskenntnissen, so habe ich das verstanden. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Welcher Bezug zu Recht bei den Jugendlichen da ist, was da fehlt vielleicht?
Also die Erfahrung, also erstmal ist es richtig, genau, ich bin und war im Jugendgefängnis in Berlin tätig und wir haben mit diesem Kurs die Erfahrung gemacht, dass sehr viel Wissen zu Recht schon da ist. Vielleicht nicht in der Form, in der wir sie dann weiter brauchen oder in der man sie sonst so klassisch lernt. Aber die jugendlichen Gefangenen haben in der Regel schon sehr viel mehr Erfahrungen mit dem Rechtssystem gemacht, jetzt zum Beispiel selbst als ich, nach 10 Jahre juristischer Ausbildung. Und das ist dann natürlich eine praktische Erfahrung und das ist dann auch ein praktischer Blickpunkt, von dem aus man eben ausgehen muss. Und also der Kurs war oder ist freiwillig, also dass sich die Gefangenen da selber auch dafür sozusagen bewerben. Also etwas niedrigschwelliger ist es, aber dass sie sich dafür selber interessieren müssen und auch freiwillig eben bei dem Kurs teilnehmen. Und der Anknüpfungspunkt war schnell da. Das Zusammenleben ist auch natürlich im Gefängnis nochmal anders als im Rahmen in der Schule zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz sind die jungen Gefangenen, haben die eben ähnliche Situationen. Und da war es sehr oder ist es sehr interessant, sich zu überlegen, wie gehen wir denn jetzt damit um, dass es eben hier nochmal eine ganz andere Dimension der Grundrechtseinschränkung auch dadurch, dass sie eben im Gefängnis sitzen, ist und wie fühlen sich dann eben diese Probleme, die man ja tagtäglich hat, Auseinandersetzungen, Konflikte, wie kann man das so vermitteln, dass sie damit umgehen können? Mhm. Und da ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt einfach die Kommunikation und also vorhin wurde das schon angesprochen, wie kann man denn alternativ so ein Recht vielleicht nicht bekommen, aber irgendwie einen Streit beilegen. Also es gibt da ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch die Mediation, die auch im Jugendgefängnis tatsächlich selbst vermittelt wird und auch als Konfliktlösung gesehen wird. Und das ist eben der gute Ansatzpunkt, dass man eben merkt, wenn wir die Kommunikation stärken, dann können wir auch das Rechtsempfinden stärken. Und dann ist es vielleicht der Unterschied zwischen Recht haben und Recht bekommen, verschwindet dann so ein bisschen, dann ist es vielleicht nicht mehr so wichtig, was steht denn eigentlich im Gesetz, sondern eher, wie ist denn die Systematik und wie können wir denn erreichen, dass wir vielleicht trotzdem zusammen, ja, das, was eigentlich beiden sozusagen zusteht in so einer Konfliktsituation, wie kommt man da gemeinsam hin und das eben auf eine ganz andere Art, wie man es sonst kennt aus, also wie quasi der Grund ist, warum viele von den jungen Gefangenen überhaupt erst ins Gefängnis gekommen sind.
Brauchen wir mehr rechtliche Bildung in Deutschland, mehr Auseinandersetzung mit Verfassungen, mit Grundrechten, aber auch allgemein mehr Durchblick im Paragraphendschungel? Darüber sprechen wir heute in Campus und Karriere mit der Juristin Sophie Dahmen, mit Katrin Schön von der Stiftung Forum Recht, mit dem Chefen Norman Uhlmann und Sandra Kim aus dem Justizministerium von Nordrhein-Westfalen. Wenn Sie Fragen haben oder sich beteiligen wollen, können Sie das tun. Ich sage nochmal die Telefonnummer 00800 4464 4464. Wir spielen kurz ein paar Takte Musik und sprechen dann gleich weiter. Recht verstehen, um auch die eigenen Rechte wahrzunehmen. Darüber sprechen wir heute in Campus und Karriere. Wir haben jetzt schon viel über Kinder und Jugendliche gesprochen, aber rechtliche Bildung ist ja natürlich auch etwas, das genauso wichtig für Erwachsene ist. Herr Uhlmann, Sie haben da als Chefe eine ganz interessante Perspektive. Sie machen das auch schon viele Jahre und Sie haben auch gesagt, da gibt es relativ wenig Wissen darüber, dass es überhaupt Chefen gibt in Deutschland teilweise. Vielleicht können Sie uns da mal einen Einblick geben, welchen Zugang zum Rechtssystem bekommt man im Rahmen dieser Tätigkeit?
Also das Spannende am Chefenwesen ist ja, dass es ein Auswahlverfahren gibt, was dann in einem, wo drin steht, ich möchte mich bewerben, und dann gibt es da so ein Verfahren, das dauert ein Jahr lang, und dann ist man für 5 Jahre gegebenenfalls gewählt oder nicht gewählt, und man kommt zum ersten Tag oft in so eine Gerichtsverhandlung rein, zu so einem Gericht, kennt die Räumlichkeiten nicht, kennt das Gericht nicht und muss auf einmal über Strafe mitentscheiden, Schuld oder Unschuld. Und man kriegt gar kein Werkzeug dazu tatsächlich. Und das ist ja das, wo unser Verband auch einhakt und sagt, wir brauchen da eine gewisse Grundvorkenntnis, Bildung, damit es nicht im Gerichtssaal erstens zu Verstimmungen kommt, weil was ist eigentlich die Rolle der hauptamtlichen Richterinnen und Richter, was ist die Rolle des Schöffen und wer ist denn da noch alles so in so einem Strafverfahren beteiligt? Wenn wir jetzt nur auf Strafverfahren, nicht Zivilverfahren gehen. Ne? Das merken wir zumindest, das schafft Verunsicherung. Und wenn ich dann nach so einem Sitzungstag länger halt Fragen gestellt habe oder mitgestellt habe und dann hinten sitze in einem Beratungszimmer und dann die Frage ist, na, war das jetzt, war das nicht, schuldig oder nicht schuldig, brauche ich sozusagen, ja, wie soll ich sagen, eine Sicherheit für mich, ne, dass ich da ein bisschen Routine reinbekomme. Und Wissen hilft natürlich auch überhaupt bewusst, diese Routine entwickeln zu können.
Aber das wollte ich gerade fragen, wie viel rechtliches Wissen muss denn ein Schiffe haben? Oder geht es nicht genau darum, dass er keins hat und dem Fachwissen so ein bisschen ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, den gesunden Menschenverstand gegenüberstellt?
Ja, das Wichtigste ist natürlich Lebenserfahrung und die Lebenswirklichkeit der jeweiligen Gerichtsbarkeiten. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Aber natürlich muss ich auch immer wieder klarstellen, wenn wir von Rechtskenntnissen überhaupt im Verfahrensrecht gar keine Ahnung haben, dann führt das auch nicht zu besseren Prozessen. Im Gegenteil, es führt zu einem besseren Gesamturteil und Verständnis auch in der Gesellschaft, wenn wir alle so ein bisschen mehr darüber wissen, was in so einem Verfahren in einer Reihenfolge bedeutet, ne, wer was entscheidet, warum wir was entscheiden und vor allen Dingen auch, warum wir uns an bestimmte Gesetze halten müssen. Also ein Schöffe kann ja nicht gegen ein Gesetz entscheiden, sondern er kann ja nur über Schuld oder Unschuld nach seinem Gewissen handeln und entscheiden. Aber wenn es einen Mehrheitsbeschluss gibt über schuldig, dann muss man auch den nächsten Schritt gehen und über die Strafenhöhe mitdiskutieren.
Mhm. Welchen Mehrwert würden Sie sagen, hat das, nachdem Sie das jetzt schon viele Jahre gemacht haben und wahrscheinlich da jetzt auch schon doch tiefere Rechtseinblicke gewonnen haben, welchen Mehrwert würden Sie sagen, hat das für Ihr normales Leben?
Ich würde nicht sagen, das hat einen Mehrwert. Es ist, man sieht oft die Gefahren schon vorher oder kriegt Bestätigung sozusagen, das hätte ich vorher auch schon gedacht und es ist dann, dass das passiert war, irgendwie klar. Aber das ist halt das Thema Lebenserfahrung generell, ne? Dass so länger man in einem bestimmten Bereich tätig ist, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, dann bringt das sozusagen so eine gewisse Abschätzbarkeit mit. Aber man ist niemals final aufgeklärt, weil jedes Gerichtsverfahren ist wirklich individuell, außer jetzt vom verfahrensrechtlichen Aspekten her. Es geht immer um Schicksale und es ist immer wieder schwer, darüber zu entscheiden, was ist jetzt die Rechtsfolge davon.
Mhm, na klar, ist natürlich auch eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, wenn man da wirklich über das Leben von Menschen im Zweifel entscheidet. Was für eine konkrete Begleitung durch Bildung wäre da wichtig, die vielleicht auch einfach allgemein wichtig ist, um Dinge zu verstehen? Sie haben es jetzt schon so ein bisschen angerissen.
Also ich würde mir tatsächlich wünschen, darüber haben wir jetzt noch nicht direkt gesprochen, dass auch im Jurastudium gezielt das Thema ehrenamtliche Gerichtsbarkeiten und Möglichkeiten oder auch der Sinn dahinter ein bisschen mehr Würdigung bekommt, weil ich habe immer den Eindruck, und das ist gar nicht nur den Studienabgängern, sondern auch im späteren dann, dass das gar nicht so präsent ist, dass es das überhaupt gibt und dass es die Möglichkeiten gibt. Also wenn wir mal weg vom Strafrecht gehen, gibt ja auch im Arbeitsrecht, in Sozialgerichten, Handelsrecht, Finanzgericht, Landwirtschaftsrecht ehrenamtliche Richter. Und gerade im Handelsrecht ist es auch so, dass es Handelskammern gibt, die viel besser Streit schlichten können zwischen geschäftsführenden Gesellschaftern, die sich da irgendwie wegen anderen Sachen vielleicht eigentlich behaken, anstatt der Sache wegen, angerufen werden können. Und die werden tatsächlich oft nicht angerufen, weil viele Anwälte es tatsächlich gar nicht bewusst bei sich auf dem Schirm haben, dass man das machen sollte.
Darauf kann Frau Dahmen sicher gleich interessant antworten. Ich würde trotzdem gerne noch einen Hörer, der jetzt schon kurz gewartet hat in der Leitung, hier zu uns mit dazu nehmen, und zwar Klaus Profus aus Marburg. Hallo Herr Profus, sind Sie dran?
Ich bin dran, hallo.
Ja, schön, dass Sie gewartet haben, schön, dass Sie da sind. Was möchten Sie reinbringen in die Runde?
Ja, ich würde gern aus meiner eigenen Erfahrung als Schüler berichten. Und zwar hatte ich, also ich bin in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen und wir hatten das Fach Rechtskunde in der Schule ab der 8. Klasse bis zum Abitur. Genau. Und ich kann ja direkt erzählen, wie das so war. Das war natürlich toll und das war wirklich schön. Und wir haben sehr, also schön in dem Sinne, dass wir sehr interessante Fälle uns angeschaut haben und die die entsprechenden Urteile der verschiedenen Gerichte uns angeschaut haben. Manchmal sind Fälle ja durch verschiedene Instanzen gegangen. Und das hat mich nachhaltig geprägt. Also ich weiß, dass ich auch unter anderem, ich bin heute Ethiklehrer, dass ich auch deshalb Ethiklehrer geworden bin, weil einige dieser Fälle eben auch ethische Fragestellungen berührt haben. Und ich weiß auch von Mitschülerinnen, die heute Staatsanwältin sind, weil sie damals schon sehr früh in Kontakt gekommen sind mit der Rechtskunde.
Das ist ja spannend. Also da Rechtskunde sozusagen als Schulfach nicht nur zur Bildung, sondern auch so ein bisschen zur Berufsorientierung. Das wird ja Frau Kim wahrscheinlich auch freuen, wenn sie das hört. Herr Profus, dann sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie die Erfahrung noch mit reingebracht haben, wie Ihnen das weitergeholfen hat, dieser Unterricht, wie gut das in der Schule war. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben.
Gerne, ja. Vielen Dank.
Super.
Auch Ihnen.
Danke Ihnen. Und ich wollte jetzt aber nochmal Frau Dahmen antworten lassen auf das, was Herr Uhlmann gesagt hat. Also was vielleicht auch die Perspektive von normalen Menschen, von Laien, von solchen Schöffen zum Beispiel, dem Rechtssystem bringen kann. Ob das Rechtssystem vielleicht auch manchmal so ein bisschen elitär ist und ja die Perspektive der normalen Menschen ein bisschen klein hält.
Ja, ich kann da nur zustimmen. Im Studium spielt das allenfalls eine untergeordnete, wenn auch, also häufig auch gar keine Rolle, das Ehrenamt der Schöffen. Und ich kann da auch wirklich nur das Appell richten daran, dass es mehr untergebracht werden muss, dass es ein bisschen eine höhere Sensibilisierung auch dafür geben muss. Es gibt sehr viel Recht, was in der Realität eine große, große Rolle spielt, wie zum Beispiel auch das Sozialrecht, was gar kein Teil des Studiums, kein Teil der Ausbildung ist. Auch im Referendariat wird das überhaupt nicht untergebracht. Und dabei bildet das in der Realität sehr, sehr viele Fälle ab, die wir als ausgebildete JuristInnen, die sich dann überlegen, was möchte ich denn später mal werden, auch gar nicht so unbedingt auf dem Schirm haben, dass es eben auch zum Beispiel die Möglichkeit besteht, dass man Sozialrichterin wird. Das Gleiche gilt auch für den Strafvollzug. Ich habe mir diese Station ausgesucht während des Referendariats. Es ist aber durchaus keine Pflicht. Es gibt sehr viele StaatsanwältInnen oder RichterInnen, die in ihrer Laufbahn, selbst wenn sie schon arbeiten, ein Gefängnis noch nie von innen gesehen haben. Und da bildet eben das Studium die Realität überhaupt nicht ab.
Also das ist dann auch so ein bisschen beidseitig. Es ist nicht nur quasi für uns Otto-Normalverbraucher schwierig, in diesen juristischen Bereich reinzugucken und da Verständnis zu entwickeln, sondern vielleicht fehlt es dann manchmal umgekehrt auch im juristischen Bereich so ein bisschen am realen Bezug zum Leben.
Absolut, genau. Also wenn man schon im ersten Semester sich wahnsinnig viele Gedanken darüber macht, wie zum Beispiel das Vermögensrecht funktioniert, dann ist das sicherlich auch wichtig. Aber dass bis zum letzten Jahr der Ausbildung kein einziges Mal über Sozialrecht gesprochen wird, das finde ich dann schon ein bisschen lebensfern. Und da ja fehlt mir auch fürs Studium das Verständnis, warum da nicht diese beiden Punkte, was man häufig ja auch ankreidet, dass das Studium so elitär ist, warum man damit nicht ein bisschen auf die Realität zugeht.
Die Tätigkeit als Schöffe, von der wir gerade gehört haben, das ist jetzt natürlich eine Möglichkeit, wirklich sehr tief in die Praxis des Rechtsstaats einzutauchen und da auch selber aktiv zu partizipieren. Geht jetzt vielleicht nicht für jeden, hat nicht jeder die Zeit oder die Ressourcen. Frau Kim, was machen Sie denn in Nordrhein-Westfalen, um die Arbeit der Justiz transparent zu machen für die normalen Menschen, dass das nicht so eine Blackbox ist, sondern da auch wirklich Zugänge für Partizipation zu schaffen?
Tatsächlich haben wir in meinem Referat ein neues Projekt, das nennt sich Rechtsstaatsbildung. Und die Überlegungen, die wir da anstellen oder die Erkenntnisse, die wir da haben, die decken sich tatsächlich auch mit dem, was Frau Schön gesagt hat. Wir versuchen, Recht und Rechtsstaat zum Anfassen nahbar und erfahrbar zu machen, weil wir glauben, dass es hier eine große Diskrepanz gibt. Und wenn es um Wissen geht, geht es ganz auch oft um Vertrauen. Und wenn Vertrauen fehlt, dann kommen Menschen nicht zur Justiz, dann kommen die nicht zum Rechtsstaat und möchten vielleicht nicht aussagen oder Anzeige erstatten. Und das ist natürlich fatal. Es muss Vertrauen da sein und dieses Vertrauen muss immer wieder gewonnen und gestärkt werden. Und wir glauben, dass das wichtig ist durch besondere Begegnungsformate, durch besondere andere Vermittlungsformate. Und die sind relativ neu. Die Rechtskunde ist total wichtig dabei. Aber wir glauben auch, dass wir mehr in Interaktion müssen.
Aber wie sieht das dann konkret aus? Weil theoretisch, die meisten oder viele Gerichtsverfahren sind ja offen. Kann man einfach hingehen und sich das angucken. Habe ich auch schon mal gemacht, war ich die Einzige. Ich glaube, das nutzen nicht viele Bürger, dieses Angebot. Also wie schafft man dann Angebote, die auch wirklich interessant sind für Bürger oder nicht abschrecken? Also auch in so ein Gerichtsgebäude erstmal reinzugehen, ist natürlich als normaler Bürger irgendwie ein bisschen abschreckend.
Ja, also da gibt es tatsächlich auch schon viele Veranstaltungen oder Tag der offenen Türen oder Hospitation im Gericht. Da laden viele Behörden zu ein und bemühen sich auch. Wir werden jetzt auch selber hier noch weiter investieren, um auch Konzepte zu erstellen, damit sowas auch machbar ist. Das ist viel Arbeit und tatsächlich diese Art von Öffentlichkeitsarbeit, sage ich jetzt einfach, die sich ja kreuzt mit der Rechtsstaatsbildung, die erfordert halt viele Ressourcen. Und wir glauben schon, aber dass man einladen muss und dass man aufsuchen muss, also beides. Und gerade Rechtsstaatsbildung, wenn wir sagen, wir wollen Konzepte entwickeln, bedeutet, dass wir hin müssen zu Menschen und versuchen, Ansprache zu finden.
Frau Schön, wie gehen Sie davor bei der Erwachsenenbildung, wenn wir jetzt eher bei dem Thema bleiben?
Ja, und was Frau Kim sagt, ist auf jeden Fall ein großes Thema. Denn ich glaube, ein Grund, warum viele Gerichtssäle leer sind beim Publikum, liegt daran, dass die meisten Menschen arbeiten, in der Schule sind, in der Uni sind, Pflegearbeit leisten. Und Rechtsstaatsengagement und Verfassungskultur brauchen halt Zeit und Ressourcen. Und unsere Strategie, will ich jetzt fast sagen, ist, dass wir Informationsangebote, die unterhaltsam sind, auch für die Freizeit entwickeln. Unter anderem haben wir jetzt zum Thema Verfassung einen Podcast entwickelt, der heißt In guter Verfassung mit einem Fragezeichen, das Grundgesetz für morgen. Und das knüpft an etwas an, was Herr Ullmann gerade gesagt hat, und zwar das so grundlegendes Wissen über die Verfassung und wie die eigentlich funktioniert und was sie bedroht und wie sie sich selber wehrt und wo sie Unterstützung von uns als Zivilgesellschaft braucht, total gut und unterhaltsam mit verschiedenen Gästen aufdröselt und erklärt. Und das ist mir ganz wichtig, bei jeder Folge auch nochmal sagt, okay, jetzt haben wir zum Beispiel kennengelernt, wie eine Verfassung von innen bedroht wird, zum Beispiel durch extremistische Kräfte. Was können wir als juristische Laien dagegen tun? Also was ist unser Besteck, unser Werkzeugkasten? Mhm. Und das machen wir bei allen, im Grunde bei allen Folgen. Wir sind jetzt gerade bei Folge 3, die kommt nächste Woche raus. Und wir schauen uns ganz unterschiedliche Aspekte von Verfassungskultur, will ich fast sagen, an. Und werfen da auch einen Blick auf die, sag ich mal, Schutzmechanismen von innen. Deswegen finde ich das ganz spannend, was Frau Dahm gerade gesagt hat, weil es natürlich auch die Möglichkeit gibt, eine Verfassung durch seine Institutionen und auch die Menschen, die in diesen Institutionen arbeiten, zu schützen. Und da geht es auch um Haltung. Und genau,
Ich wollte, weil wir jetzt gleich am Ende dieser Sendung sind und eigentlich wollte ich da in das Thema noch ein bisschen tiefer einsteigen mit Frau Dahm, mit ihr am Engagement für ein anderes Jurastudium für den Nachwuchs. Dafür haben wir jetzt fast gar keine Zeit mehr, aber weil der Hörer gerade so interessant geschildert hat, dass ihn Rechtsbildung auch so begeistert hat dann für seinen Ethiklehrerberuf, aber auch andere für die Staatsanwaltschaft. Frau Dahm, Sie wünschen sich ja ein anderes Jurastudium. Dafür haben Sie einen Verein gegründet und haben wahrscheinlich auch so ein bisschen die These, dass manche davon abgeschreckt sind und dass das auch dafür sorgt, dass, wie wir auch diskutiert haben, da so ein bisschen so ein Gap ist, wer sich eigentlich für Recht interessiert. Sind das jetzt Bildungsbürger oder nicht? Jetzt haben Sie noch ganz kurz Zeit am Ende, um uns da nochmal einen Eindruck zu geben, was müsste sich da Ihrer Ansicht nach ganz dringend ändern?
Ja, also ich würde ganz gerne ganz kurz mit dem Hinweis anfangen. Und zwar ist am 5. Juni die JustizministerInnenkonferenz in Hannover. Und da wird es eine Demo geben von uns und den Bundesfachschaften der juristischen Fakultäten. Und der Verein, die Juroform, wir haben das gemacht, und zwar um abzubilden, was denn eigentlich schon besteht an Reformvorschlägen. Und alleine dadurch hat sich gezeigt, dass die Vorschläge schon von allen Seiten so aufgenommen werden. Das geht vor allem in die Richtung, dass die juristische Ausbildung nicht so elitär sein sollte und eine Öffnung stattfinden sollte, dass sich alle möglichen Schichten, alle, dass es eine Diversifizierung vom Studium gibt und dann eben vor allem von den AbsolventInnen. Denn wir haben in Deutschland ja das große Problem, dass wir in eine Rentenwelle kommen und dass vor allem die Behörden davon betroffen sind, die Gerichte sind davon betroffen und wir müssen die besetzen mit demokratisch ausgerichteten Personen und auch demokratisch gebildeten Personen.
Leider müssen wir hier einen Punkt machen. Das Thema für eine andere Sendung. Ganz herzlichen Dank an die vier Gäste, Norman Ullmann, Sophie Dahmen, Sandra Kim und Katrin Schön. Und vielen Dank an alle zu Hause fürs Zuhören. Mein Name ist Josephine Schulz. Schönes Wochenende Ihnen allerseits.